Ich freue mich, dass wir an diesem Wochenende hier zusammen sind, nach circa 2 Jahren, wo ich das erste Mal hier war. Wir haben ein interessantes Thema über die Krisen, die der Mensch so im Leben mitmacht und durchmacht und wie sie auf seinen Körper wirken. Die Predigt heute ist nicht gedacht im Rahmen dieses Seminars, das heißt als Reihenfolge zu sein, aber sicherlich ist sie nicht ganz abgekoppelt vom Thema selbst. Ich beschäftige mich immer mehr mit einem Gedanken, mit einer Tatsache, und zwar mit der Frage, warum braucht der Mensch einen Erlöser? Warum brauche ich einen Erlöser? Welches ist die Aufgabe des Erlösers in meinem Leben? Und sicherlich gibt es dafür unterschiedliche oder mehrere Antworten. Und auch hier interessiert mich natürlich die am grundlegendste. Warum brauche ich einen Erlöser? Weshalb brauchst du ihn? Brauchst du ihn um die Vergebung der Sünden? Das mag wohl ein Grund sein. Aber ist das es alles? Ich möchte einen Text lesen aus Lukas Kapitel 2 von Vers 34. Dort finden wir die Geschichte von der Darstellung Jesu im Tempel, und hier kommen zwei Menschen, Simon und die Prophetin Anna, und Simon gibt eine Prophetie, eine Weissagung über Jesus. Wir können nicht alles lesen, wir lesen nur das, was er zu Maria und Josef sagt, am Ende von Vers 34. So steht dort, 34 und 35. Und Simon segnete sie, das heißt Josef und Maria, und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser wird gesetzt zu einem Fall und Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und es wird ein Schwert durch deine Seele dringen, auf das vieler Herzen Gedanken offenbar werden. So, in den Versen davor sagt er, Jesus wird das Licht sein, der die Heiden erleuchtet. Und jetzt spricht er zu Maria, Jesus wird ein Mittel sein, dass in Israel Leute aufstehen oder zu Fall kommen, je nachdem, was in ihren Herzen drin ist. Weil durch dem, dass Jesus als Stein des Anstoßes in Israel sozusagen sein wird, einem Zeichen, dem widersprochen wird, wird es zu einer Offenbarung kommen dessen, was man offensichtlich nicht sieht. Wenn man so will, kommt Jesus, um Dinge aufzudecken, die verborgen sind. Für die Heiden ein Licht, um deren Herzen zu offenbaren, aber die sind sowieso nicht überzeugt davon, dass sie gläubig sind. Aber die Israeliten, das sind die, die überzeugt sind davon, dass sie gläubig sind. Und für sie ist Jesus nun geworden ein Zeichen, dem widersprochen wird und wo die Herzen der Menschen offenbar werden. Es gibt so viele Beispiele in der Heiligen Schrift, die uns zeigen, dass der Menschen nicht bewusst ist sein eigener Zustand. Nehmen wir nur den reichen Jüngling. Der reiche Jüngling kommt zu Jesus und sagt: Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und Jesus sagt zu ihm: Halte die Gebote. Und der Mann fragt: Welche Gebote? Und Jesus zählt ihm die Gebote auf. Er zählt ihm die Gebote auf, die auf den Nächsten sich beziehen. Und der reiche Jüngling antwortet ganz glücklich vielleicht: All das tue ich seit meiner Kindheit. Also ist doch der Weg frei zum ewigen Leben, oder nicht? Jetzt hätte Jesus sagen können: Mein lieber Jüngling, du betrügst dich selbst. Du tust alles andere als das Halten des Gesetzes. Hätte er es ihm nicht sagen können? War der reiche Jüngling im Selbstbetrug oder war er in der Realität? Der reiche Jüngling hatte keine Ahnung, dass er auf einem nicht richtigen Weg war, dass in seinem Herzen sein Herz an etwas gebunden war, das ihn nicht in den Himmel brachte zum ewigen Leben, sondern das ihn von Gott fernhielt. Aber Jesus wusste, wenn er dem reichen Jüngling sagt: Mein Lieber, du betrügst dich selbst, dass der reiche Jüngling das verstehen könnte oder nicht. Ja oder nein? Ja? Hätte der reiche Jüngling verstanden, dass er sich selbst betrügt? Er hätte gesagt: Ich beweise dir, ich halte es seit der Kindheit. Jesus hat es versucht mit Petrus. Hat gesagt: Petrus, in deinem Herzen gibt es ein paar Dinge, die müssen erledigt werden. Und er hat daran gearbeitet in der Vergangenheit. Aber der Petrus hat nicht sehr viel aufgepasst in der Stunde. Und dann kommt die Stunde der Anfechtung und davor sagt ihm Jesus: Petrus, du wirst mich verraten. Und was sagt Jesus? Was sagt Petrus? Herr, du musst dich täuschen. Ich doch nie. Ich werde für dich sterben. War sich Petrus bewusst von dem, was in seinem Herzen ist? Ja oder nein? Nein. So, etwas ist passiert in unserem Leben durch den Sündenfall. Und ich versuche das immer bildlich für mich darzustellen, damit es uns irgendwo bewusst ist. Der Mensch lebt aus einer Quelle. Er hat eine Wurzel. Die Bibel sagt, das ist sein Herz. Ja? Das Herz ist der Ort, ist der Ursprung des Lebens, wenn ich so will. Hier beginne ich zu leben. Und von hier geht alles aus. Hier ist so mein wahres Ich, wenn man so will. Und hier sind meine oberflächlichen Dinge. Und hier kann ich sagen, hier sind meine Absichten. Und hier habe ich die Quelle, von wo ich aus handle. Und durch den Sündenfall, wenn am Anfang an der Quelle hier die Liebe stand und die Erkenntnis über sich selbst, so ist die Sünde gekommen, die sündige Natur, und sie nimmt und raubt dem Menschen, dass er sich selber kennt. Sein Herz wird in Finsternis gehüllt und er versteht nicht mehr, aus welchem Grund aus er handelt. In seinen Absichten ist er guter Absicht. Wollte der reiche Jüngling das ewige Leben? Ja oder nein? Absolut. Wollte Petrus den Herrn verleugnen? Nein. Er wollte ihm treu sein, aber er wusste nicht, woher die Quelle kommt seines Handelns und wie er reagieren wird in der Situation der Krise. Wisst ihr, Lebenskrisen sind etwas Gutes. Lebenskrisen sind ein Mittel, um was zu offenbaren? Die Gedanken meines Herzens, die mir verborgen sind. Ich denke, ich bin ganz okay und ganz gut, denke ich. Ich denke, was ich tue, ist richtig und ich bin auf dem Weg des Lebens. Und ich denke, alles in meinem Leben ist gut. Gott kann nicht zu mir kommen und sagen, in deinem Leben ist es nicht gut. Weil ich würde ihm widersprechen. Würde ich? Ich würde ihm sagen, Herr, ich nicht. Ich bin anders wie die anderen. Ich bin dir treu, mein Herz ist ganz mit dir. Und da Jesus mein Argument schon kennt, weiß er hat nur eine zweite Möglichkeit, mir zu helfen. Und welches ist die Möglichkeit? Es ist nur über die Schwierigkeiten und die Krisen, die er in meinem Leben zulässt, vielleicht sogar herbeiführt, damit ich erkenne, wer ich bin. Dass die größte Schwierigkeit, die uns unsere sündige Natur bringt, ist nicht so sehr unsere Neigung zum Bösen, ist nicht so sehr unsere Neigung zu lügen und zu betrügen. Der schlimmste Betrug unserer sündigen Natur ist, dass sie uns selbst im Finsteren hält, wie wir wirklich sind. Und uns gleichzeitig betrügt, dass wir okay sind. Ist es nicht der Zustand Laodiceas? Ja? Sind wir nicht alle überzeugt, wir sind dort, wo wir sein können, wir sind reich und haben gesagt. Und Jesus sagt, okay, du bist nicht so, aber mit Worten kann ich dir nicht helfen. Worte werden dich nicht ansprechen, weil du wirst mir mit Worten gegenargumentieren und wirst mir sagen, das stimmt nicht, Herr, es ist anders. Habt ihr schon mal erfahren, dass euch jemand ermahnt hat und gesagt hat, schau, du tust das und das nicht gut? Oder das ist deine Schwäche und habt ihr es so stehen lassen oder habt ihr euch gewehrt? Gewehrt oder nicht? Es passt uns nicht, wenn uns irgendjemand unsere Schwäche zeigt, oder? Es ist nicht etwas Angenehmes, die Schwachheiten deines Herzens zu sehen. Und zu sehen, aus welchem Grund heraus du handelst. Und so ist Gott sehr gnädig. Er sagt zu Laodicea, die ich lieb habe, strafe und züchtige ich. Das heißt, ich lege Hand an. Ich bringe etwas in ihr Leben, das ihnen helfen kann. Die Israeliten zur Zeit Jesus mussten in eine Not kommen. Sogar die Maria, kam sie in eine Not? Auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Das hat er in Klammer gesagt. Aber die Israeliten werden anhand dessen, was Jesus tut, offenbaren, was in ihren Herzen ist. So kennst du dein Herz. Kennst du die Not deines Herzens? Oder lebst du glücklich und zufrieden und wartest, dass Jesus in den Wolken des Himmels kommt? Ich bin Gott sehr dankbar, dass er mein Leben in einer ständigen Anfechtung hält. Ich habe auch heute Morgen bei der Sabbatschulbetrachtung, wir waren ja unten bei der rumänischen, gesagt, meine Beziehung zu Gott ist nicht eine Liebesbeziehung, obwohl ein bisschen Liebe vielleicht hinzugekommen ist. Meine Beziehung zu Gott ist eine Notbeziehung. Ich brauche ihn, sonst habe ich keine Ahnung, wer ich bin. Ich brauche ihn, sonst gehe ich blindlings in mein Verderben, durch mein eigenes Denken und Handeln. Ich brauche ihn, dass er mich täglich führt und mir zeigt, warum tue ich, was ich tue und was in meinem Herzen ist. Ohne ihn gibt es keine Erkenntnis meiner selbst. So, Christus kommt in diese Welt, um dem Menschen die Selbsterkenntnis wieder zu bringen. Er kommt, um Licht und Licht ist Selbsterkenntnis. Licht ist Selbsterkenntnis. Ich muss wissen, was ich bin. Und hier unten denkt jeder Mensch, er ist Gott. Und die größte Erkenntnis, die der Mensch haben kann über sich selbst, ist, dass er nur ein Geschöpf ist. Das ist eines der schwierigsten Erkenntnisse. Sehr schwierig. Vor allen Dingen in der Praxis schwierig. Ich möchte euch ein Beispiel geben von dem, wie ich lerne in meinem Leben, aber auch im Leben meiner Patienten, im Leben meiner Mitgeschwister, zu sehen, wie Gott versucht und sich die ganze Mühe gibt, die Gedanken des Herzens zu offenbaren, dass ich erkenne, wer ich bin, dass ich wirklich sehe, bin ich auf rechtem Wege oder bin ich auf falschem Wege. Was muss korrigiert werden in meinem Herzen, dass es gut ist? Ich habe einen Fall, er ist interessant, weil es um Geschwister geht. Das ist eine Frau, sie ist eine sie ist in den 40ern und sie hat einen Ehemann, und sie haben zwei Kinder. Und diese Frau hat eine beste Freundin. Ist etwas jünger wie sie, ich denke unter 40. Auch sie hat einen Mann. Und auch sie haben zwei Kinder. Und da das diese beste Freundinnen sind, passiert etwas, was nicht passieren darf, dass die beste Freundin sich in ihren Ehemann verliebt und ihr Ehemann in die beste Freundin. Jetzt frage ich euch, wessen Gedanken werden offenbart in dieser Situation? Und wir können sagen, aller Gedanken. Dieser Mann, der weiß nichts von der Geschichte. Nur die Frau kennt dieses Techtelmechtel seit einem Jahr und 3 Monaten ungefähr. Wer wird krank? Wer wird krank? Sie wird krank. Und sie sucht den Arzt. Sie sucht mich auf. Und sie braucht einen Rat. Bei ihr fangen an Symptome, die sie nicht mehr kontrollieren kann. Sie fängt an zu weinen, ohne dass sie sich kontrollieren kann. Sie fällt und kommt in eine sogenannte Depression. Die zwei sind etwa 20 Jahre in der Gemeinde. Die sind vielleicht 10 Jahre in der Gemeinde. Und jetzt ruft sie mich an mit ihrer Not und klagt mir ihr Elend. Und sagt mir und will eine Hilfe von mir haben. Wie kann man ihr helfen? Warum wird sie überhaupt krank? Warum bekommt sie eine Depression, wenn ihr Mann fremdgeht? Mit ihrer besten Freundin. Wie würde jemand denken, der weltlich ist? Gleich oder nicht gleich? Was denkt ihr? Ich sage euch, in der Krise denkt jeder Mensch gleich. Und in der Krise, wenn es einem unter uns hier passieren würde, würden wir wahrscheinlich haargenau so reagieren wie diese Frau. Wisst ihr, was sie tut? Sie will ihre Ehe retten. Will sie? So tut sie etwas, sie versucht, ihren Mann für sich wieder zu gewinnen. Und sie tut so gewisse Sachen, die liebevoll aussehen. Sie macht sich hübscher, sie ist attraktiver, sie macht natürlich auch gewisse Dinge, redet mit verschiedenen Leuten und bringt auch ihren Mann 5-mal dazu, zu versprechen, dass er Schluss macht. Und er macht 5-mal Schluss und beginnt von Neuem. Was machen wir jetzt? Wie gehen wir vor? Brauchen die zwei Hilfe? Ja oder nein? Ja, aber wer braucht zuerst Hilfe? Wer braucht zuerst einen Erlöser? Er oder sie? Alle brauchen einen Erlöser. Auch die zwei brauchen einen Erlöser. Aber bevor denen zwei geholfen werden kann, muss ihr geholfen werden. Einverstanden? Die erkennen ihre Not nicht. Die werden auch nicht krank, die kriegen keine Depression. Ja? Weil das, was die denken, ist oberflächlich nicht körperlich schädigend. Aber was sie denken, ist körperlich schädigend. So, was denkt sie? Was ist ihr Hauptgedanke, was ihr Leben blockiert und sie nicht mehr richtig denken und schlafen lässt? Was denkt sie? Wisst ihr, sie hat mich angerufen und hat gesagt, mein Leben, ich fühle mich, sie sagt so, ich fühle mich betrogen und gedemütigt. Betrogen und gedemütigt. Einverstanden? Irgendjemand hier, der sagen würde, ich würde das so nicht so denken? Wenn meine beste Freundin und mein Mann, mit dem ich über 20 Jahre verheiratet bin, den ich vielleicht aus der Jugendzeit kenne, mich jetzt betrügt. Sie sagt, ich sehe mich, ich fühle mich betrogen und gedemütigt. Und in dem Moment, wo sie mir das sagt, und ich bete immer, bevor ich mit jemandem spreche, gerade wenn es eine Gemeinde ist, im Geist bete ich auch so und versuche ständig zu wissen, was ich antworten soll. Und dann antworte ich ihr und sage ihr, ich kenne auch jemanden, der genauso wie du behandelt wird. Denjenigen, den ich kenne, der gedemütigt wurde. Als Jesus vor den Hohen Rat gesetzt wird, als er vor Pilatus kommt und als die Soldaten ihn mehrfach schlagen, ihm ein rotes Tuch über den Kopf tun, ihn schlagen und sagen, weissage uns, wer dich geschlagen hat. Und dann spucken sie ihm direkt ins Gesicht. Ist das Demütigung? Würdet ihr die Spucke eines Menschen ertragen in eurem Gesicht? Ja oder nein? So, Jesus wird gedemütigt. Er wird unter ein Kreuz getan und er muss einen Weg gehen zum Kreuz. Und er fällt zweimal unter diese Last nieder. Und ein paar Frauen dort in Erbarmen weinen, als sie die Szene sehen. Und Jesus, Jesu Aufmerksamkeit wird auf diese Frauen gelenkt und er sagt zu ihnen, Töchter von Jerusalem, weint nicht um mich, sondern weint um euch und um eure Kinder. Sagt mir, an wen hat Jesus gedacht, als er dort auf dem Weg nach Golgatha ging? Wo war seine Aufmerksamkeit? Auf sich und auch in der Not, dass ihn doch irgendjemand doch bemitleiden möge? Wäre uns das Mitleid anderer in diesem Fall nicht wie Öl über unsere Seele geflossen? Ja oder nein? Ja? Aber nicht so bei Jesus. Es scheint fast für uns Menschen ein bisschen, wieso sagt Jesus nicht, oh, wie schön, dass ihr um mich weint. Ich freue mich, dass ihr mit mir haltet. Warum sagt er das nicht? Weil Jesus nicht im Selbstmitleid war. Jesus ging einen Weg, aber er ging den Weg aus Überzeugung des Sieges. Er ging nicht den Weg des Selbstmitleids. Deshalb, als diese Frauen weinen, kann er nicht anders, als ihnen sagen, meine Lieben, macht euch nicht um mich Gedanken, sondern macht euch Gedanken um euch selbst, um euch und um eure Kinder. Sein Geist, sein Herz war nicht gepolt auf sich selbst, was andere ihm gegenüber tun. Und er kommt ans Kreuz. Kann es eine größere Demütigung sein, dass man jemanden nackt auszieht in der Öffentlichkeit? Jesu Kleid wurde ausgezogen und er wurde nackig ans Kreuz genagelt. Nicht so wie in den Bildern. Nein, nein. Niemand hatte einen Schongürtel, als er gekreuzigt wurde. Und da ziehen sie ihm das Kleid aus und fangen an, ihn ans Kreuz zu nageln. Und was denkt Jesus? Oh weia, die Leute werden mich jetzt anschauen und was werden sie sagen? Ist das seine Gedanken? Ja? Denkt er so? Wie denkt er? Er denkt an die armen Soldaten und sagt, Mei, diese armen Soldaten tun etwas Furchtbares. Und er bittet seinen Vater und sagt, Vater, vergib ihnen. Sie wissen wirklich nicht, was sie tun. Ging es im Leben Jesu, als er ans Kreuz gedemütigt wurde, um ihn, um seine Demütigung oder um die Soldaten? Wer war in seinem Kopf? Er oder die Soldaten? Die Soldaten. Es ging nicht um ihn. Für ihn war die Scham nichts Schwieriges. Aber es tat ihm weh, dass die, die ihn kreuzigen, sich selbst vor Gott eine große, große Schuld anhäuften. Und dagegen wollte er etwas tun. Und dann sage ich dieser Frau weiter, und dann kenne ich Jesus, als er verraten wurde. Wurde er von Fremden verraten? Ja oder nein? Würde der Verrat eines Fremden uns wehtun? Ja oder nein? Nein. Von wem wurde er verraten? Von seiner eigenen Familie, seinen eigenen Nächsten. Von allen oder von einem? Letztendlich, wenn ihr genau hinseht, waren es alle. Johannes ist so ein bisschen ausgenommen. Aber zwei stechen hervor. Da ist der Judas. Und er kommt in verräterischer Absicht auf Jesu zu und hat ausgemacht, den ich jetzt küsse, der ist es, den müsst ihr gefangen nehmen, das ist der, an den ihr Hand anlegen sollt. Und Jesus weiß und kennt, dass Judas kommt, um ihn zu küssen, verräterisch. Würdet ihr eure kostbare Wangenhaut gegeben haben, dass verräterische Lippen sie küssen? Wäre das für euch etwas, was ihr akzeptieren könntet? Ja oder nein? Wenn ihr gewusst hättet, dass jemand kommt und euch küssen will aus Verrat, damit man weiß, wer ihr seid, damit man euch die Hand legt, und der kommt zu euch in einer heuchlerischen Art und Weise und sagt, oh, ich liebe dich, und würdet ihr sagen, okay, mach wie du willst, es tut mir nicht weh, wenn du mich küsst. Hätten wir ihn abgestoßen? Absolut. Aber hätte Jesus den Judas abgestoßen, hätte er gesündigt. Er hätte an sich selbst gedacht. Aber an was dachte Jesus? Jesus dachte an den armen Judas. Und er sagte, mein Freund, verrätst du deinen Herrn mit einem Kuss? Er versuchte, ihn aufmerksam zu machen auf seine eigene Not. Und dann kommt der nächste Freund, der noch näher ist, der mit den Worten immer nicht sparen konnte, der Petrus, der so klar sagte, du bist der Messias, der Sohn Gottes, vom Himmel gekommen. Und Jesus muss ihm sagen, ja, Petrus, du hast recht, aber das kommt nicht von dir, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart. Und jetzt dieser Petrus, der das bekannt hat, fällt vor ein paar Dienstmägden in eine Not und er schwört und er schreit, dass er Jesus noch nie gekannt hat. Jetzt habt ihr einen Freund, mit dem ihr 3,5 Jahre Tag und Nacht zusammen seid, mit dem ihr wandert, und der Petrus war nicht der, der außerhalb des engen Zirkels Jesu war. Petrus war mit Jakobus und Johannes die immer zusammen waren. Die hatten Jesus am Berg der Verklärung gesehen. Petrus war ja ein ganz enger Freund des Herrn. Und jetzt hört Jesus, wie ihn sein Freund in der Öffentlichkeit, wo er ihn am meisten bräuchte, oder nicht? Wo er steht vor dem Hohen Rat, dieser sein Freund, verrät ihn und sagt, ich schwöre es, ich kenne ihn nicht. Wie wäre es dir gegangen? Hat es dir wehgetan? Okay. Hat es Jesu wehgetan? Doch, es hat Jesu wehgetan. Aber wie hat es ihm wehgetan? Um wen hat es Jesus geschmerzt? Hat er gedacht, oh mein, umsonst habe ich in diesen Jungen investiert. Es ist umsonst, er hat es nicht kapiert. War das sein Denken? Hat Jesus gedacht, jetzt wo ich ihn brauche, verlässt er mich? Hat Jesus so gedacht? Wie hat er gedacht? Jesus hat gedacht, der arme Petrus, jetzt ist er in den Fängen des Satans hineingefallen. Der Petrus braucht jetzt Hilfe. Deshalb tut Jesus etwas und verlässt sozusagen mit seinem Geist und mit seiner Anwesenheit den Fokus auf den Richter. Er dreht sich um und er guckt hinaus. Er muss seinem Jünger eine Botschaft geben. Die gibt er ihm nicht verbal, sondern durch seine Augen, durch seinen Blick. Wie mag wohl Jesu Angesicht ausgesehen haben, als Petrus es sieht? Stell dir vor, du verrätst deinen Meister, du verrätst deinen besten Freund und jetzt siehst du deinen Freund Auge zu Auge vor dir, den du vorhin verraten hast. Und was erblickst du in den Augen deines Freundes? Was erblickst du? Erblickst du verurteilende Blicke? Können Blicke verurteilen? Oh ja. Kann man an einem Blick erkennen, wie man ungefähr blickt? Sicher. In Jesu Blick erkannte Petrus, so wie ich dich geliebt habe von Anfang an, genauso liebe ich dich. Du hast mir nicht wehgetan, aber du hast dir wehgetan. Jetzt gehe hin und bekehre dich. Und er hatte ihm schon vorher gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Hat Petrus an sich gedacht? Hat Jesus an sich gedacht? Hat er einen Schmerz empfunden, wie wir empfinden würden in Beleidigung und in Verlassenheit? Hat Jesus gedacht, jetzt bin ich alleine? Nein. Er hat an den Petrus gedacht. Und dieser Petrus sieht in den Augen Jesu nichts als einen liebevollen Blick, der ihn auffordert, gehe und tue Buße. Ungefähr so habe ich es unserer Schwester erklärt. Nicht genau dieselben Worte, aber das war der Inhalt, der ich ihr erklärt. Stellt euch vor, ihr kommt zu mir und habt eine Not wie sie. Und ich gebe euch das Beispiel Jesu und sage, in deiner Not gibt es jemand, der hat eine Lösung für dich. Und die Lösung ist, dass du anders denkst, damit du aus deiner Depression rauskommst, aus deiner Not, aus deiner Krankheit, aus deiner Krise. Weil wer ist wirklich in Not? Sie oder die zwei? Die zwei brauchen Hilfe. Aber jetzt ist sie plötzlich die, die in Not ist. Obwohl sie nichts Böses tut. Tut sie was Böses? Sie geht nicht fremd, sie denkt nicht an einen anderen Mann. Aber plötzlich denkt sie, dass sie es ist, die geschädigt ist. Und in ihren Gedanken ist sie beleidigt, ist sie verletzt, gedemütigt. Und ihr Körper geht darunter kaputt. Und sie kommt zu mir und ich sage ihr, das Thema ist ganz einfach. Du musst so denken wie Jesus. Würdest du so denken wie Jesus, hättest du kein Problem, weder mit ihm noch mit ihr. Sondern du wirst dir Gedanken machen, wie kann ich ihnen helfen. Würdest aber nicht dich in Not sehen. Weil in Not, in der Realität, sind die zwei, nicht sie. In der Realität. Die zwei offenbaren das in ihren Herzen, was ist. Gutes oder Schlechtes? Eine große Not. Aber sie denkt, nein, ich bin das Opfer. Ich bin das, der, der den Schaden hat. Und in diesem Denken zerstört sie sich. Und jetzt sage ich ihr, sie muss so denken wie Jesus. Und als ich diese Sache beendet hatte, antwortet sie mir mit einem Satz. Sagt mir, was hat sie mir gesagt als Antwort? Ihr wisst es alle, weil ich denke, ihr würdet mir genauso antworten. Was hat sie geantwortet? Und das wäre noch gut gewesen. Was hat sie geantwortet? Noch einen Vorschlag, zwei? Jemand weiß es. Ich? Nein. Wenn du einem Christen das Vorbild Jesu zeigst, was wäre seine erste Reaktion? Wäre, ich bin nicht Jesus. Habt ihr das schon mal gehört? Ich bin nicht Jesus. Naja, wenn du nicht Jesus bist, dann wozu brauchst du Jesus? Was ist der Sinn? Was hast du in 20 Jahren in der Gemeinde gelernt? Was hast du gelernt? Was lernen wir? Was lernen wir? Lernen wir das wirklich? Okay, das heißt, nun, ja, mein Charakter, aber steht es nicht irgendwo in der Heiligen Schrift, in Philipper 2, Vers 5, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus auch war? Steht das nicht in der Heiligen Schrift? Das bedeutet, soll nicht jeder so denken, wie Jesus denkt? Steht nicht irgendwo in der Heiligen Schrift, wer in mir bleibt, der wird genau dasselbe tun und noch Größeres wie ich. Steht das oder steht das nicht? Johannes 15. Betet Jesus nicht in Johannes 17, dass wir eins sein sollen, ich in ihnen und sie in mir, auf dass wir eins sein sollen. Eins in Person oder eins in Charakter? Eins in Charakter. Das heißt, wenn jemand mich beleidigt oder demütigt, reagiere ich wie ein Weltmensch oder wie Christus? Das heißt, kommen wir in die Gemeinde und leben wir zu Hause mit der Objektivität unseres Denkens, wir wollen lernen, wie Jesus zu denken. Ja oder nein? Ist das unser tägliches Bestreben? Erkennen wir täglich, wenn wir in den großen und kleinen Situationen des Lebens sind, dass wir anders denken wie Jesus? Erkennen wir es? Meine Lieben, die Krise zeigt uns, ob wir wirklich Jesus im Herzen haben, an der Stelle, wo uns die Krise trifft. Deshalb ist die Krise ein Mittel Gottes für unsere Offenbarung des Herzens. Deshalb findet in der Bibel ist es kein Problem, wenn du in Krisen kommst. Üblicherweise, wenn wir in eine Krise kommen, sind wir bestrebt, sie so schnell wie möglich zu beheben. Das ist aber nicht der biblische Weg, wisst ihr das? Der biblische Weg ist, die Krise schadet mir nicht. Sie bringt mir nur Gutes. So will ich schauen, wie kann ich mit ihr umgehen. Ich brauche ja nur die richtige Denkweise in der Krise. Nur die richtige Sicht. Und es gibt nur zwei mögliche Sichten. Lasst sie uns an diesem Beispiel prüfen. Wem tun diese zwei Schaden? Diese zwei tun Sünde, ja? Und die Sünde ist schon lange in ihrem Herzen. Die hat nur jetzt den, jetzt kommt der Eiter raus. Okay? Ihr wirst wissen, alles, was herauskommt, ist schon lange da. Kommt nichts Neues aus unserem Leben raus. Es hatte nur noch keine Möglichkeit rauszukommen. All das, was in unserem Herzen sündig ist, wird hervorkommen oder getötet. Eins von beiden. Aber wenn es hervorkommt oder wenn es da ist, war es immer schon da. Wir wussten es noch nicht. Es kam nicht zur Tat. Aber es in der sündigen Natur ist das drin. Wisst ihr, dass Ehebruch und Hurerei und so weiter das am leichtesten zu sündigen ist? Der Appetit und die Leidenschaft. Das heißt, mit Essen und mit der Sexualität können wir am allereinfachsten fallen. Weil es natürliche Dinge sind, die Gott in uns hineingelegt hat. Nur durch den Sündenfall haben wir keine Kontrolle mehr darüber. Weder über Appetit noch über unsere Leidenschaft. Und irgendwann mal bricht es raus. Wer Sünde tut, der tut sich selbst Schaden. Aber er tut etwas Gott gegenüber. Und somit ist er und steht er unter dem Verdammungsurteil Gottes. Weil man macht sich einen Schaden selbst, dadurch, dass man gegen Gottes Willen handelt. So, die Frau denkt wie? Sie denkt, den Schaden habe ich. Hat sie einen Schaden durch das, was die tun, oder nicht? Mit Hand aufs Herz. Es gibt zwei Möglichkeiten, ja oder nein. Die eine ist die Wahrheit, die andere ist die Lüge. Wenn wir vor Gott stehen werden, wird er mich je fragen, was mir meine Frau angetan hat? Ja oder nein? Kann ich sagen, ach, weißt du, das war so schwierig. Und all das, diese Situation, das war für mich nicht erträglich. Und Gott wird sagen, naja, ich verstehe dich. Weil ich hatte dir ja eine Lösung geschickt. Schau hier, ich habe Jesus. Er war da. Hättest denken können wie er. Und hättest erkennen können, dass was andere tun, dir nicht schaden kann. Nie. Das ist eine absolute Wahrheit. Jesus sagt, ihr müsst euch nicht fürchten vor dem, was andere tun. Sie können euch den Körper töten, aber können sie euch das Leben nehmen? Das ist verborgen in Gott. Das können sie uns nicht nehmen. Sie können letztendlich uns keinen Schaden zufügen, weil wir ja nichts besitzen. So, unser böses Herz, die Blindheit unseres Herzens sagt uns, andere können dir schaden. Und solange du das glaubst, musst du dich vor anderen was? Fürchten und schützen.
Hat sich Jesus je gewehrt, wenn ihm andere was antun wollten? Hat er je Angst ausgeübt? Warum denn nicht? Warum konnten, als die Dämonisierten auf ihn zurannten und die Jünger im Dickicht verschwanden und er stand alleine da, wieso hat er sich nicht gefürchtet? Weil er Gottes Sohn war? Nein. Weil er ein Mensch war, der so mit Gott verbunden war, dass er die Dinge richtig einschätzte. Er wusste, dass ihm nichts tun kann, niemand, es sei denn, sein Vater lässt es zu. So konnte Jesus angstfrei über diese Erde gehen. Wünschenswert? Wünschenswert. Wünschenswert. Also ich würde es wünschen. So, Gott muss uns zu einer wahren Selbsterkenntnis führen. Und die wahre Selbsterkenntnis ist, dass wir erkennen, dass wir uns selbst betrügen. Ich habe viele Geschichten, wo Menschen denken, es ist der Weg Gottes. Ich versuchte einem Mann und einer Frau, die in dieser Situation waren, beide waren verheiratet, aber sie zwei dachten, dass sie füreinander bestimmt sind. Und die Frau, die etwas näher zu Gott steht, die erkannte, dass das nicht gut ist. Aber der Mann, der sagt, ich kann ohne dich nicht leben, du bist die Liebe meines Lebens und so weiter. Und jetzt sage ich, das kann nicht Liebe sein. Das ist pure Selbstsucht. Da geht es nicht um den anderen. Da geht es nur um mich. Aber der Mensch versteht das nicht, wenn man es ihm sagt. Liebe zeigt sich in dem, dass ich Verantwortung übernehme über die Kinder und die Familie, die ich habe. Liebe zeigt sich nicht in Folgen einer Neigung, sondern Liebe zeigt sich in der Kontrolle einer Neigung. Aber das haben wir noch nicht gelernt in unserem Leben, auch nicht in der Theologie. Wir wollen alle mit dem Fluss gehen. Es muss alles leicht sein. Ich sage euch, es ist nicht leicht, gegen seine eigene Neigung zu kämpfen. Und die meisten wollen gar nicht. Gegen seinen Appetit, gegen seine Lust anzugehen, ist nicht etwas, was einem so in die Wiege gelegt wird. Als Mann schon gar nicht. Oder? Seht ihr alleine Männer? Bin ich der Einzige, der Neigungen hat, die nicht gut sind? Aber ich weiß, nur mit Liebe kann ich sie überwinden. Nicht indem ich ihnen nachgehe und sage, das ist Liebe. Das ist das, was ich will. Jesus kam in diese Welt, um uns unser Herz und unsere Gedanken unseres Herzens zu offenbaren. Und es gibt große und kleine Krisen. Wenn Gott es so ansieht, dass es eine große Krise braucht, mir etwas zu offenbaren, dann mag es sein, dass dein Partner dich betrügt. Oder dein Nachbar dir dein Haus anzündet. Oder Auto, was auch immer. Damit aus deinem Herzen hervorkommt, an was dein Herz gebunden ist. Weil an das, was du gebunden bist, an das bestimmt letztendlich dein Handeln. Jesus war gebunden an seinen Vater. Deshalb bestimmte die Liebe immer sein Handeln. Wir als Menschen in unserem Ich sind gebunden an Menschen. Deshalb bestimmt die Tat anderer Menschen unser Leben. Jesus nahm Rücksicht, was andere taten, aber das, was er tat, kam nie, weil er von irgendjemand anders abhängig war, zu handeln. Wir brauchen einen Erlöser, der uns denn dieses maligne, dieses bösartige Herz offenbart, damit es ans Kreuz kommen kann. Sonst werden wir am Ende nicht an den Taten anderer zugrunde gehen, nicht an der Krise, sondern an unserem eigenen Herzen und unserem eigenen Ich und unserem eigenen Denken. Meine Lieben, das Leben mit Gott bedeutet mehr als nur Sabbat für Sabbat in die Gemeinde kommen. Es bedeutet mehr als nur Tag für Tag seine morgendliche Andacht machen oder nicht machen. Es bedeutet, eine Denkweise zu lernen, die ich nur von meinem Erlöser lernen kann, die in der Krise geprüft wird, dass sie leuchtet und hervorkommt. Wisst ihr, dass Jesus am Kreuz in den letzten Stunden am meisten geleuchtet hat, den Charakter seines Vaters? Wisst ihr, dass die Krise in der Endzeit, bevor wir vorstehen, gedacht ist, um die Herrlichkeit Gottes hervorzubringen? Ja, die anderen denken das anderen. Die anderen wollen uns verfolgen und plagen. Aber in Gottes Plan ist die Endzeitkrise die Offenbarung der Kinder Gottes, ihres edlen und reinen Herzens. Sie haben ein Denken gelernt, das ihrem Heiland entspricht. Sie haben ihr eigenes Ich gekreuzigt und ausgeklammert. Und sie sind fähig, in der Krise sich nicht mehr als Opfer und als geschädigt zu sehen, sondern sie sind fähig, für die zu beten, die sie schädigen. Sie sind fähig, für die einzutreten, die ihnen wehtun, weil sie wissen, dass die, die ihnen wehtun, nicht ihnen wehtun, sondern sich selbst und Gott. Aber dieses Wissen kannst du vielleicht in deinem Verstand verstehen, in deiner Absicht kannst du es erkennen, aber in deinem Herzen kannst du es nicht hineinschreiben. Das bedarf die Schrift des Heiligen Geistes. Er allein kann uns das Leben Jesu in unser Leben bringen. Die Frage ist, willst du es und bist du in diesem Prozess? Möchtest du werden wie Jesus? Wisst ihr, dass niemand je vor Gott treten kann und sagen kann, ich bin nicht Jesus? Weil durch Jesus Christus hat Gott jedem Menschen entsprechend normalerweise seiner Fähigkeit, Dinge zu verstehen und umzusetzen, ein Mittel gegeben, das ihn erlösen kann. Und keiner kann sagen, kein einziger, Herr, mir standen nicht diese Dinge zur Verfügung, die Jesus zur Verfügung stand. Nein, alle Mittel für unseren Sieg stehen uns zur Verfügung. Es gibt keine Entschuldigung. Klammert aus eurem Herzen die Idee, ich bin nicht Jesus. Ja, wir sind nicht er in Person, aber müssen wie er werden im Charakter, in der Denkweise. Ich habe mir vorgenommen, und es ist erst in den letzten Monaten und Wochen, wo mich das Denken Jesu beschäftigt und wo ich in meinem Gebet mit Gott ringe und sage, bring mir es bei. Ich will so denken wie er. Und ich sage euch, er bringt es bei, aber es tut weh. Es kostet so manchen Magenschmerz. Es kostet so manche Sache, bis mir Gott beibringt, wer ich bin. Ich erzähle eine letzte Geschichte, wie Gott umgeht mit Menschen, die er lieb hat und züchtigt. Und ich sehe mich als einen, den er lieb hat und den er in seiner Schule hat. Ich muss sagen, seine Schule ist gut. Sie ist nicht eine Schule des Spaßes, aber sie bringt auch manchmal Freude. Aber sie bringt auch manchen Schmerz. Ich berate meine Patienten und auch meine Geschwister, wenn sie Eheprobleme haben, dass sie sagen, sie dürfen mit ihrem Partner nie mehr unzufrieden sein. Der neueste Rat, den ich gebe einer Partnerschaft, sage ich, du darfst deinem Partner nie widersprechen. War das was? Ich habe nirgendwo gefunden, dass Jesus irgendjemandem widersprochen hat. Er hat nicht einmal den Teufel widersprochen. Sein Beispiel wird gesagt, der Herr strafe dich. Er hat nicht gesagt, oh, verschwinde oder was auch immer. Er hat so gehandelt mit seinen Menschen. Auch wenn die in vollem Selbstbetrug waren, er hat nicht gesagt, irgendetwas stimmt bei dir nicht. Er hat nicht widersprochen. Deshalb sage ich den Eheleuten, nie mehr widersprechen. Eine gute Sache? Wer willst du? Okay, einer, Gott sei Dank. Nie mehr widersprechen. Glaubt ihr, das ist leicht? Meine Güte, ihr werdet sehen, ihr nehmt es euch heute vor, wenn wir uns in 2 Jahren wieder treffen, wenn Gott will, weiß es ja nicht, dann können wir mal unterhalten, ob wir das geschafft haben. Ja, manchmal werden wir es schaffen, aber ihr werdet sehen, bis die Wurzel des Übels aus uns raus ist, dass wir über den anderen herrschen wollen, indem wir ihm mit Rechthaberei zurechtweisen. Da dauert es eine Weile. Das dauert eine Zeit. Da muss der Geist Gottes eine Menge Mühe anwenden, bis du es lernst. So, ich bin am Gespräch, ich komme auf dem Weg nach Hause. Und ich sage Ihnen, du darfst mit deinem Partner nie mehr unzufrieden sein. Nie mehr. Weil es liegt nie an deinem Partner, deine Unzufriedenheit, sondern nur an dir selbst. Einverstanden? Es ist nur der Betrug deines Herzens, der dich unzufrieden macht mit dem anderen. Nicht in der Realität. Weil wenn du unzufrieden hast, geht es um dich, um dein eigenes Ich, nicht um den anderen. Auch wenn du denkst, es geht um den anderen. Und ich beende das Gespräch, es war unterwegs, im Auto habe ich es gehalten, und ich denke so in meinem Herzen, Mai, wie schön das ist, dass dich deine Frau nie mehr ärgern kann. Egal, was sie tut, du wirst immer zufrieden sein mit ihr. Ist ein super Gedanke, ist es? Er gibt einen Flügel. Ja oder nein? Stellt euch vor, niemand kann euch mehr ärgern. Am allerwenigsten der neben euch lebt. Keine Macke, die er hat, wird euch mehr aus der Ruhe bringen. Und ich komme fröhlich nach Hause. Ich denke, was kann sich meine Frau noch ausdenken, dass sie mir antut? Dass ich frei bin zu handeln. Dass nichts passiert in mir und ich keine Schmerzen bekomme. Ich komme nach Hause ganz glücklich über den Gedanken. Und ich war verreist, wo ich manchmal Wochen, nicht immer nehme ich sie mit. Und ich komme nach Hause und begrüße sie, alles wunderbar. Bin ganz froh über den Gedanken, dass ich nie mehr hier etwas passieren kann, dass ich böse mit ihr werde. Und komme ins Schlafzimmer, hab meine Sachen ausgepackt und so weiter. Und muss ein bisschen was richten für morgen. Und wir haben eine kleine Kasse zu Hause und ich wollte ein bisschen Geld daraus holen, um es morgen zu verwenden, wo ich brauchte. Und ich mache das Portemonnaie auf und es fehlen dort ein paar Scheine. Nie mehr aufregen über die Frau. Nun, dass die Scheine fehlen, hat mich nicht gestört, weil sie hat überall Zugang und Zugriff, so wie ich auch. Aber Bevor ich verreiste, hatten wir ein Gespräch, ob wir so einen Wasserfilter kaufen sollten für zu Hause oder die Praxis. Es war gerade ein Angebot, ich weiß nicht wo, von wem, Bekannten. Das war von 1200 oder 1800 oder wie viel auch immer 1000, das kostete noch 600 Mark, 600 Euro, eine große Menge Geld. Und ich sage ihr, ich hatte den Eindruck, wir einigen uns, dass es nicht gekauft wird. Aber ich weiß nicht, wie ihr die Frauen kennt. Und ich schätze das an der Frau, dass wenn sich was in den Kopf setzt, dann muss sie es durchsetzen. Es ist eine gute Sache, wenn es auf dem richtigen Weg ist. Ich sage euch, das kann Gott sehr gut verwenden. Es ist nur schade, dass es manchmal verwendet wird auf dem schlechten Weg. So, was mir in den Sinn kommt sofort, und da hilft jemand mit, ja? Wir haben uns geeinigt, nicht zu kaufen. Sie hat das Geld genommen und hat es doch gekauft. Wer ist jetzt verletzt? Die Liebe oder der Stolz? Sie übergeht mich. Sie setzt sich gegen meinen Willen durch. Erfreulich oder nicht erfreulich? Männer, ihr jubelt dann, nicht? Gott sei Dank, sagt ihr, Frau weiß, was sie will. Also weit weg davon. Und in dem Moment komme ich aus der nicht antastbaren Situation in die tastbare. Das heißt, ich fange an, Gefühle zu spüren, die Druck sind. Und ich stehe auf. Meine Frau war nicht dort und ich gehe raus. Ich denke, sie ist in der Küche. Unterwegs bis zur Tür, wo ich rausgehen soll aus dem Schlafzimmer, klopft der Heilige Geist ganz leise an und sagt, wie wäre es, wenn du erst morgen diese Sache redest? Und ich sage mir, na, ich mache es sanft heute, das geht schon, das wird schon klappen. Dann komme ich in den Flur und ich suche sie in der Küche, ich finde sie nicht. Und dann schreie ich ihm nach oben und sage, Schatz, wo bist du? Und ich merke an dem Ton meiner Stimme, das klingt nicht wirklich liebevoll. Ich bin erschreckt über den Ton. Wisst ihr, ihr könnt den Ton nicht mehr kontrollieren. Den kontrolliert euer Herz. Und der das Herz in der Klammer hat, der kontrolliert alles. Und so denke ich nach und ich bekomme die zweite Warnung. Das Ding ist nicht unter deiner Kontrolle. Wie wäre es, wenn du jetzt zu mir kommst und um Hilfe rufst? Aber ich sage, nein, das kann ich. Ich mache es sanft. Das muss jetzt erledigt werden. Ihr wisst ja, wenn Dinge pressen, dann muss man sie sofort erledigen. Um die Geschichte kurz zu machen, ich mache an diesem Abend die größten Fehler oder die Fehler, die ich allen sage, dass sie nie machen dürfen. Ich werde nicht nur unzufrieden mit meiner Frau, ich verliere die Kontrolle über mich selbst, ich beschuldige, ich bedrohe, ja, ich schuldige und bedrohe, bin unfreundlich. Ich erkenne es sogar in dem Moment, wo ich es getan habe, dass es falsch ist, aber ich bin gefangen, weil ich nicht mein Herz vorher unter die Kontrolle Gottes gebracht habe. Meine Lieben, ich habe gelernt daraus. Und ich habe auch die Lektion gelernt danach. Nach ein paar Tagen tat mir mein Magen weh, obwohl ich mich sofort entschuldigt. Ich habe schon an dem Abend alles, was ich konnte, wieder gut gemacht, weil wenn ich erkannt habe, ich habe gefehlt, dann mache ich es sofort gut. Ich warte nicht bis morgen. Es ist nicht in meiner Neigung, ich würde sagen, jetzt nicht. Aber ich habe mir es vorgenommen, wenn ich einen Fehler erkenne in meinem Leben, dann will ich ihn sofort bekennen. Und der Neigung des Zögerns zu widerstehen. Und es klappt immer besser. Gegen deine eigene Neigung bekennst du, was du falsch getan hast. Nur so kannst du überwinden. Und so tue ich's, aber die Magenschmerzen kommen trotzdem. Wisst ihr warum? Weil die Tat ist ja getan. Die Schnittwunde ist passiert. Und jetzt muss sie wieder heil werden. Und wisst ihr, ich habe einmal Gott gefragt, warum ich Magenschmerzen habe. Obwohl ich mich ja bekehrt habe von der Tat. Er hat mir damals geantwortet, damit du nicht vergisst. Und das bin ich dankbar. Ich sage euch, mein Magen hilft mir sehr zu überwinden. Ich hasse die Schmerzen. Ich hasse, dass er nicht gut funktioniert. Und um dieses armen Magens willens, sage ich, ist es lieber, Gott zu gehorchen. Weil wir tun uns selber weh, wenn wir über andere bestimmen wollen, wenn unser Herz uns betrügt. So lasst uns die Krisen, die Gott in unser Leben schickt, annehmen, als von Gott kommt. Und wenn sie in unserem Herzen offenbaren, dass wir es noch nicht, dass wir noch nicht dort sind, dass unsere Gedankenwelt, unser Herz noch nicht ganz verändert ist, so dass es bestehen kann in jeder Krise, dann lasst uns die Krise nutzen und aus einem Fall einen Sieg machen, so wie bei Petrus. Und lasst uns lernen. Fiel Petrus wieder in derselben Sache. Er hat gesiegt, er fiel nicht mehr. Hat seinen Meister nicht mehr verraten. Er hat sein Leben für ihn gelassen. So müssen es auch wir lernen. So, wer möchte es? Wer möchte sich den Bibeltext, Philipper 2, Vers 5, irgendwo an die Wand schreiben? Ich habe einige Bibeltexte an meinen Wänden, die mein Herz besonders berühren. Dieser steht noch nicht dort, aber ich werde ihn auch hinschreiben. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus auch war. Das ist das Ziel meines Lebens. Wer möchte mit mir diesem Ziel näher gehen? Amen.